Ich denke, dieser Übergang von Römer 8 auf Römer 9 ist wahrscheinlich einer der Texte in der Bibel, der unsere deutsche Art, Theologie zu machen, mit am meisten herausfordert in der ganzen Bibel. Weil Paulus das dort macht, was typisch rabbinisch ist und was überhaupt nicht unserer christlichen Theologie entspricht. Wir sind harmoniebedürftig, wir wollen Dinge zusammenpacken, es muss passen, da darf kein Widerspruch sein, das muss irgendwo rund sein. Ja? Und Paulus scheut sich hier überhaupt nicht, einen Widerspruch nach dem anderen, ein Extrem nach dem anderen, ich sage jetzt einmal uns so, um die Ohren zu knallen, wenn wir seine Leser sind. Es ist übrigens, wenn wir etwas darüber nachdenken, eigentlich logisch, weil Paulus etwas beschreibt, wenn es um das Wesen Gottes geht, wenn es um das Handeln Gottes geht, was wir mit unserem Verstand nicht begreifen können. Dietmar, du hast vorhin davon gesprochen, dass das zwei Seiten einer Münze sind oder einer Medaille. Ja? Es kommen jetzt 10 Seiten. 10 Seiten her, die kriegst du auf deiner Münze nicht mehr unter. Ja? Wir wollen es immer irgendwo so packen und sagen, da in dem Bild, jetzt stimmt's wieder. Also was der Paulus macht, ist, er sagt, nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Ich bin absolut gewiss. Dann sagt er, sagen wir, ja Paulus, das passt, jetzt hör doch auf. Und dann geht er auf die andere Seite rüber und sagt, ich bitte darum, getrennt zu sein vom Messias. Wie geht es zusammen? Es geht nicht zusammen. Das werdet ihr nie begreifen, wenn ihr euch nicht in den Herzschlag Gottes hineinnehmen lasst. Wer theologisch ausgewogen sein will, muss sich einen Götzen machen. Es geht nicht anders, weil Gott so unbegreifbar riesig ist. Jetzt sagt Paulus mit dem, dass er selbst verflucht und von Christus getrennt sein will, ist Römer 9, Vers 3, damit sagt er ja indirekt, dass das jüdische Volk verflucht und von Christus getrennt ist. Sonst wird es ja keinen Sinn machen, dass er ihre Stelle einnimmt, ja? Er sagt praktisch, wie das bei Mose war, das sind die, die ums goldene Kalb tanzen. Aber jetzt passt auf, was er jetzt macht. Er hat diese Aussage gemacht und er geht jetzt sofort in ein anderes Extrem. Und wenn wir verstehen wollen, was Paulus sagt, müssen wir diese Extreme mitgehen. Und dürfen nicht gleich, wenn es anfängt zu spannen, sagen, oh, das tut mir jetzt aber weh, jetzt hör auf. Ja, also wir gehen mit. Was er nämlich jetzt sagt, er sagt, also ich möchte verflucht und vom Messias getrennt sein für meine Stammverwandten. Und jetzt kommt das andere Extrem, er sagt, die Israeliten sind. Wenn ihr das begriffen habt, was er da macht, dann könnt ihr jetzt eigentlich nach Hause gehen. Das ist die Botschaft von heute Abend, also dieser zweite Teil. Nur diese drei Worte, die Israeliten sind. Ich muss euch da jetzt etwas reinnehmen in rabbinisches Denken, weil jüdische Schriftausleger ihre Worte sehr, sehr genau wählen. Von wem redet Paulus hier? Er redet von den Leuten, die das Israel nach dem Fleisch sind, also die verflucht und von Christus getrennt sind, die den Messias, Jeshua, Jesus Christus ablehnen. Es ist ganz wichtig, dass wir das begreifen, von wem er redet. Er redet von denen, die in manchen Fällen die Gemeinde Jesu verfolgen. Wenn ihr wissen wollt, wie exakt Paulus hier seine Worte sucht, dann müsst ihr zunächst mal verstehen, Er redet von denen, die wir die Juden nennen. Ich weiß, dass wir oftmals heute hören, ja, ob die Juden das biblische Israel sind, ist ja überhaupt nicht ausgemacht. Ich möchte dem gleich allen Dampf rausnehmen. Macht eine Sache, das kann jeder zu Hause selbst machen. Nehmt eine Konkordanz, guckt nach, wo steht im Neuen Testament der Begriff König der Juden und wo steht der Begriff König von Israel. Und ihr werdet merken, dass das austauschbare Begriffe sind. Also wenn Paulus im Römerbrief, zum Beispiel in Römer 3, von den Juden spricht, oder er sagt, der du ein Jude bist, dann meint er die Leute, die Israel sind. Im Neuen Testament ist dieser Begriff König von Israel und König von Juden austauschbar. Allerdings wird es sehr bewusst eingesetzt. Das könnt ihr daran sehen, ich habe alle Stellen mal zusammengeschrieben für mich. Den Begriff König der Juden gebrauchen ausschließlich Nichtjuden, Heiden, Deutsche, Schwaben, Sachsen, was es sonst noch für Heiden gibt, ja? Also Nichtjuden. Im Neuen Testament sind es zum Beispiel die Weisen aus dem Morgenland, die kommen und suchen den König der Juden. Ja? Das sind die römischen Soldaten, die verspotten Jesus als den König der Juden. Und es geht hin bis zum Pilatus, was schreibt er übers Kreuz? Jesus der Nazaräer, der König der Juden. Ganz durch. Und es ist keine Frage, ob das jetzt positiv oder negativ ist, es sind nicht Juden, die reden vom König der Juden. Vom König von Israel reden ausschließlich Juden, die im Wort Gottes verwurzelt sind. Torah-treue Juden. Also zum Beispiel der Nathanael, als der Philippus kommt und sagt, wir haben den gefunden, von dem die Propheten gesprochen haben, ja, den Messias. Und der Nathanael dann merkt, er ist es, das sagt er, du bist der König von Israel. Der hätte nie gesagt, du bist der König der Juden, weil er selber ein Jude ist. Und es geht durchs ganze Neue Testament hindurch, ob das die Juden sind, die den Herrn Jesus begrüßen am Palmsonntag und ihm zusingen, Hosanna, Baruch Abba, Beshem Adonai, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Das geht bis hin zu den orthodoxen Juden, Priestern, Schriftgelehrten, die unterm Kreuz stehen und Jesus verspotten und sagen, na, wenn du der Messias bist, dann komm doch runter, zeig's uns, dass du der König von Israel bist. Also ich möchte euch hier sagen, das ist, wenn ich sagte, die beiden Begriffe sind austauschbar, wenn Paulus von den Juden spricht, spricht er höchstwahrscheinlich zu Nichtjuden. Jetzt hier in diesem Fall spricht er zu Nichtjuden und wir sehen das später im Text. Und trotzdem sagt er den Nichtjuden, die sind Israeliten. Und damit sagt er etwas ganz, ganz Besonderes. Und er führt es in den folgenden Versen aus. Ich müsste jetzt, wenn ich die Zeit hätte, mit euch reingehen und fragen, es gibt ja noch andere Begriffe in der Bibel, die ganz speziell eingesetzt werden. Warum hat der Paulus die Israeliten oder die Juden nicht Jakob genannt oder Haus Jakob? Also was bei dem Haus Jakob mitschwingt, das ist, der Jakob ist der Fersenhalter, der Jakob hat seinen Bruder schon im Mutterleib betrogen, der Jakob ist so der etwas Problematische, ja? Übrigens, der Begriff Jakob kommt einmal vor in Römer 9 bis 11, und zwar in Römer 11, und da heißt es, dass Gott abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Ja, also auch da der Begriff Jakob im Zusammenhang mit Gottlosigkeit. Das Haus Jakob wird zum Beispiel verwendet in Maleachi 3, Vers 6 und 7. Da sagt der Prophet, ihr habt nicht aufgehört, Jakobs Söhne zu sein. Ihr seid von eurer Väterzeit an immer da abgewichen von meinen Geboten und habt sie nicht gehalten. Aber Paulus sagt hier nicht, sie sind Jakob, obwohl er das vorher indirekt ausgesagt hat, indem er gesagt hat, sie sind verflucht und von Christus getrennt. Ja? Also wenn er da stringent gewesen wäre, hätte er gesagt, ja, die sind Jakob. Sagt er aber nicht. Jetzt hätte er noch einen anderen Begriff brauchen können von der Bibel her. Und ich mache das jetzt alles sehr kurz. Das sind jedes Mal eine ganze Bibelarbeit, die übrigens sehr spannend ist. Er hätte zum Beispiel den Begriff Hebräer verwenden können. Kommt ja in der Bibel vor. Und der Evri, der Hebräer, das Wort Evri kommt von La'avor, von hinübergehen. Das ist derjenige, der im Übergang begriffen ist, der unterwegs ist. Der ist auf dem Weg, und da taucht der Begriff Hebräer ganz oft auf, der ist im Begriff oder auf dem Weg vom Land der Knechtschaft, vom Land des Todes, das kennt ihr über die riesigen Gräber, die es dort gibt, Ägypten, ja, die Pyramiden sind Gräber. Und der Hebräer ist jetzt aus dem Land der Knechtschaft und des Todes auf dem Weg ins gelobte Land. Er ist in der Wüste, er ist im Wechsel begriffen. Da müsste ich euch jetzt erklären, was Wüste bedeutet und warum das Wasser vorkommt. Und da landen wir dann bei der Taufe. Also der Hebräer ist so auf dem Weg, wo der alte Mensch stirbt. Deshalb, die 40 kommt davor. Das waren ja 40 Jahre in der Wüste, musste eine ganze Generation sterben. Ich weiß, ich knalle euch gerade so viel an den Kopf hin. Ich will nur, dass ihr versteht, in den Begriffen steckt wahnsinnig viel drin, dass man, wenn man da drin ist, dass man automatisch mithört. Beim Hebräer ist dann auch das Interessante, und das steht nicht aus Versehen zufällig im Hebräerbrief, dass der Hebräer das Verheißene, das, worauf er zulebt, nur von Ferne sieht, aber nicht erlangt. Also wenn der Paulus realitätsnah gewesen wäre und diesen Jakob drin haben wollte, den Fersenhalter, den Hinterlistigen, und aber sagen wollte, Leute, die haben eine Zukunft, die gehen auf was zu, dann hätte er doch den Begriff Hebräer gebrauchen können. Da hat er dieses Sterben müssen, also das, was wir in der Taufe erleben, dass der alte Mensch stirbt und dass er auf was Neues zulebt und dass er dann aufs neue, gelobte Land, auf die Stadt, die Gott baut, deren Architekt und Baumeister Gott ist, ja, auch Hebräerbriefe übrigens, ja, dass er auf die zulebt. Paulus zieht uns wirklich auf das andere Extrem vom Verflucht. Und er sagt, sie sind Israel. Und da würde ich euch jetzt gerne reinnehmen in diesen Kampf, den der Jakob am Jabbok führt. Ihr habt das in 1. Mose 32, wo der Jakob zum Israel wird. Und was das bedeutet, dass der geheimnisvolle Mann, der dort auftaucht, ich habe von meinem Rabbi gelernt, der an diesen Tagen noch öfters mal so durchscheint, wenn man ihn kennt, ja, ich habe von ihm gelernt, pass auf, wenn ein Mann auftaucht, ein Ish auf Hebräisch, dann sagt mir mein Rabbi, der nicht an Jesus geglaubt hat, dann sagt er mir, da musst du aufpassen, da begegnet der lebendige Gott dem Menschen in Menschengestalt. Und jetzt taucht dieser Ish auf, dieser Mann, und kämpft mit dem Jakob. Und da geht es um Leben und Tod. Und der Jakob klammert sich an dem fest und sagt, ich lass dich nicht, wenn du mich nicht segnest. Und dann sagt er ihm, ich nehme dir den Namen Jakob weg und du wirst Israel heißen. Und Israel, in Lexika steht, heißt der Gotteskämpfer. Und dann sagen wir, ja klar, der Jakob hat mit Gott gekämpft und mit Menschen, steht ja dort auch so. Aber wenn ihr Hebräisch könnt, heißt Israel noch etwas anderes. Da heißt es nämlich nicht, dass der Jakob kämpft, sondern Israel heißt, es wird kämpfen, El, Gott. Der Nachdruck ist auf dem, was Gott tut. Und wo der Jakob alles selber macht und durch seine Hinterlist das Erstgeburtsrecht bekommt, ja, da ist der Israel derjenige, ich sage es jetzt mal mit den Worten von Mose, wo der Mose dem Volk Israel zuruft, der Herr wird für dich streiten und du sollst still sein. Das ist die Botschaft. Der Herr wird für dich streiten und ihr sollt stille sein. Das ist die Botschaft, die der Name Israel trägt. Aber jetzt Ich muss das alles viel zu schnell machen. Das ist didaktisch sehr dumm. Ja? Eigentlich muss man das langsam, sodass es sich bei euch festsetzt. Also dort bei Mose, im zweiten Buch Mose, wo die Israeliten durchs Schilfmeer ziehen, da steht ein anderes hebräisches Wort fürs Kämpfen als hier in dem Namen Israel. Im Namen Israel steckt dieselbe Wurzel, die ihr in dem Namen Sarah habt. Ich weiß nicht, ob wir eine Sarah hier haben. Die wüsste dann, was Sarah übersetzt heißt. Das heißt die Fürstin. Heute benutzen wir dieses Wort in Israel um eine Ministerin in der Regierung. Das ist eine Sarah. Ja? Oder der Minister ist der Sar. Und der Friedefürst, da taucht dieses Wort auf. Ja? Das ist der Sar Shalom. Und dieses Wort steckt da drin. Und im Gegensatz zu dem Wort bei Mose, wo der Mose sagt, als der Pharao kommt, der Herr wird für euch streiten, ihr sollt stille sein. Da steckt vom Wort her, das ist ein harter Kampf und das ist irgendwo offen, wie der Kampf ausgeht. Hier in dem Wort, das bei Israel verwendet wird, da ist keine Frage, wie der Kampf ausgeht. Da steckt nämlich nicht nur drin, dass Gott streitet, sondern wörtlich übersetzt heißt der Name Israel, es wird herrschen, es wird Fürst sein, Gott. Das muss man wissen. Man muss das mit semitischen Ohren hören, wenn man verstehen will, was passiert ist, als im Jahr 1948 plötzlich der Name Israel wieder auf der Landkarte erschienen ist, dieser Welt. Da hat Gott in diese Welt hineingestempelt, es wird herrschen der Herr. Und versteht ihr? Solange wir uns darauf konzentrieren, was das Volk tut und dass das ums goldene Kalb tanzt. Und solange wir sagen, ja, wenn die so sind, da können die doch niemals Gottes Volk sein. Nach eurer Logik, nach meiner Logik, gebunkt, können die niemals sein. Aber das Entscheidende an Israel ist niemals, was diese Menschen tun, sondern das Entscheidende ist, was der lebendige Gott tut. Das steckt schon im Namen drin. Und deswegen ist dieser Name so ein Anstoß und deshalb tobt um diesen Namen so eine geistliche Schlacht. Und ich habe den dumpfen Verdacht, dass der Teufel keine andere Möglichkeit mehr gesehen hat, als eine dicke Decke über die Christenheit zu legen und sie einzulullen, dass sie nicht verstehen, was dieser Name bedeutet, damit sie nicht verstehen, um was es bei dieser Sache mit Israel geht. Dann gibt es ein paar Spinner, ich weiß, die haben es verstanden. Und da sagt dann mein lieber Freund Wilfried Gottorn, was der Teufel nicht verhindern kann, das tut er übertreiben. Er sagt es so schön auf Sächsisch, ich kann das nicht nachmachen. Aber ihr wisst ja, die Sachsen und die Schwaben sind die einzigen Deutschen, die akzentfreies Deutsch sprechen. Ja? Ah ja, frei von deutschem Akzent. Also, auf jeden Fall, versteht ihr, da findet aber ein geistlicher Kampf statt. Weil Gott es in diese Welt hinein, auf die Landkarte, diesen Anspruch, es wird herrschen, der Herr. Ich würde jetzt am liebsten hängen bleiben. Ich könnte euch Satellitenbilder zeigen, wo direkt neben Ramallah in die Berge hinein gestempelt ist, im heutigen Hebräisch. Ihr könnt es auf Satellitenbildern sehen, wenn die Sonne richtig steht, steht der Name Gottes in die Berge hineingestanzt. Yud-Hei-Waf-Hei. Und das direkt daneben. Die arabische Welt sagt, das ist die Anhöhle Allahs. Ram-Allah. Da steht dieser ganze Kampf. Aber da muss man viel mit Namen zu tun haben. Was ich euch hier sagen möchte, ist, das hat einen riesen Zusammenhang, der auch passt in vieler Hinsicht, bis hinein in die aktuelle Politik. Und es ist kein Zufall, wenn die Hälfte der Welt heute schreit, Allahu Akbar, Allah ist größer. Da müsst ihr sofort fragen, größer als was? Und ein paar wenige rufen und stellen dagegen, Am Yisrael Chai, das Volk Israel lebt. Das ist der Kampf, um den es heute geht. Und ihr könnt es sehen, ihr könnt in die UNO gehen und euch fragen, warum die Vereinten Nationen sich mehr mit Israel beschäftigen als mit dem Rest der Welt zusammengenommen. Ihr könnt diese Aussage, die ich gerade gemacht habe, geht einfach her, fragt Oma Google, die weiß ja alles, ja. Fragt sie, wie viel Resolutionen es gibt, zu welchem Thema, und unterscheidet zwischen den beiden Themen. Es ist ganz eigenartig, wie sich die Welt da fokussiert. Und es geht um diesen Anspruch Israel. Was bedeutet das, Israel? Was bedeutet das, wenn Paulus sagt, die sind Israeliten? Er sagt es übrigens ganz, ganz scharf, die sind, nicht die waren es, nicht die werden es mal vielleicht sein, sondern die sind. Und der Grund, warum sie sind, ist nicht, weil sie das gut finden. Übrigens, das, was ich euch heute Abend noch erzähle jetzt, das finden viele Israeliten oder viele Israelis überhaupt nicht gut. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Die sind es, weil der lebendige Gott hier am Handeln ist. Und da der Paulus an Nicht-Juden schreibt, sagt er jetzt, was das bedeutet. Und bringt eine Latte, eine ganze Latte von Dingen, von Eigenschaften, von Reichtümern, die Israel gehören. Er sagt als erstes, ihnen gehört, und da steht jetzt in euren Bibeln wieder was Unterschiedliches drin. Ich möchte es ganz, ganz kurz machen. Ich mag da gern reinsteigen, das Wort untersuchen, wo kommt es vor in der Bibel, und dann stelle ich fest, es kommt nur bei Paulus vor. Das Wort auf Griechisch heißt Hiothesia. Und ich gucke dann an, wo kommt es vor in der griechischen Literatur? Und ich stelle fest, es kommt nur in der antiken griechischen Literatur vor, die Paulus zitiert. Soweit wir es wissen. Heute bedeutet dieses Wort im Neugriechischen Adoption. Wahrscheinlich hat der Apostel Paulus hier ein Wort erfunden, das es vorher nicht gab, um in einem Wort etwas zu sagen, was ein ganzes Konzept beinhaltet. Also wenn ich euch das wörtlich übersetze, was der Paulus hier sagt, ist, dann versteht ihr das auch auf Deutsch, auch wenn das in keinem Wörterbuch so vorkommt. Er sagt hier, ihnen gehört die Sohnsetzung. Das heißt, die Einsetzung als Sohn. Ihnen gehört, hat Luther übersetzt, die Kindschaft. Was bedeutet das jetzt? Und da dürft ihr mal weiter drüber nachdenken. Erstens mal, wenn es eine Religion auf dieser Welt gibt, die laut schreit, Gott hat keinen Sohn, dann bestreitet sie zuallererst einmal diese Stelle und bestreitet das, was der Mose schon dem Pharao gesagt hat, wenn du meinen Sohn antastest, dann taste ich deinen Sohn an. Der Sohn Gottes, zuallererst, ist Israel. Und ihr habt da eine der Stellen, die das ganz dick unterstreicht. Als allererstes, was es bedeutet, Israel zu sein, ist, ihnen gehört die Einsetzung als Sohn. Jetzt passt mal auf. Also ich möchte bei euch was in Gang setzen, weil mit diesen Worten ist jetzt, da muss man innehalten, die muss man kauen, die muss man verdauen, die muss man wiederkäuen, da muss man drüber beten. Aber so ein paar Gedankensplitter, die ich euch an den Kopf werfe, was bedeutet es, wenn Israel der Sohn Gottes ist? Das bedeutet zunächst einmal, dass die Beziehung zwischen Gott und Israel von Gott ausgeht und nicht von Israel. Und das ist etwas, was uns als Nichtjuden ganz schwer begreifbar ist, weil für uns die Beziehung immer anfängt, wenn wir Ja sagen. Und das ist ein Grundunterschied zwischen Nichtjuden und Juden. Wir Christen, wenn wir Christen sind, haben immer irgendwann mal Ja gesagt, dass wir Christen sind, sonst sind wir keine Christen. Ein Jude hat sich nie ausgesucht, Jude zu sein. Und das ist eine, versteht ihr, das geht bis in unsere tiefsten, innersten Gene hinein. Die ganzen christlichen Gemeinden sind darauf ausgerichtet, wie werde ich gerettet, wie kriege ich eine Beziehung zu Gott, wie kriege ich einen Sinn in meinem Leben, wie werde ich geheilt, wie werde ich begabt, wie werde ich, ja? Und immer geht es darum, und dann geht es natürlich, also wenn wir jetzt nur ich denken, dann denkt man darüber, wie kriegen andere eine Beziehung zu Gott. Und eine der ersten Fragen, die mir Heiden stellen im Blick auf Israel, ja, wenn die nicht bekehrt sind, was ist dann und haben die dann eine Beziehung zu Gott? Also das bewegt uns. Wie kriegen wir einen, die Lutheraner unter uns, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das war die Grundfrage für Martin Luther. Und achtet mal drauf, das ist das Grundthema unserer christlichen Gemeinden. Und wenn jemand zu mir kommt und fragt, wie können denn die Juden nachts ruhig schlafen, wenn sie keinen Tempel mehr haben, weil sie dann ja keine Opfer mehr bringen können und sich nicht mit Gott versöhnen können. Da weiß ich sofort, das ist ein Heide, der fragt. Ein Jude würde nie auf die Frage kommen, weil er ganz klar weiß, in der Bibel bringen nur und ausschließlich nur Leute Opfer dar, die eine Beziehung mit Gott haben. In der Bibel sind die Opfer nie dazu da, um eine Beziehung mit Gott herzustellen. Das ist ein heidnisches Denken. Das meint, man braucht ein Opfer, um eine Beziehung mit Gott herzustellen. Es gibt einen Altar in der Bibel, der dazu da war. Das war in Apostelgeschichte 17 der Altar für den unbekannten Gott, ja, falls man den noch vergessen hat. Aber das waren Heiden in Athen. Für einen Juden ist nicht die Frage, wie kriege ich eine Beziehung mit Gott. Für einen Juden ist die Frage, wie werde ich diesen lästigen Gott los? Und das könnte auch schneller sagen, wie werde ich Gott los? Und wenn ihr das einmal begriffen habt, versteht ihr Israel. Da versteht ihr Tel Aviv. Das Grundbemühen ist nicht, wie kriege ich einen gnädigen Gott, sondern wie werde ich Gott los? Und das hat, ich habe es euch vorhin vom Sinai erzählt. Ja, Mose, geh du. Und sobald er weg ist, macht man was anderes. Ja. Hauptsache, man kriegt den Gott, wird den Gott los. Versteht ihr? Sohn sein bedeutet nicht, dass alles in Ordnung ist. Aber es ist anders. Jetzt möchte ich euch eine Sache zeigen. Also denkt da mal weiter dran rum, was das bedeutet mit, übrigens, es bedeutet, dass Gott die Beziehung initiiert und Gott für diese Beziehung eifert. Und wenn ihr diese Beziehung in Frage stellt, legt euch mit Gott an. Sollte eigentlich jedem klar sein, weil wenn wir hier Väter haben oder Söhne, es soll ja ein paar Söhne hier geben, ja, man kann nie etwas dafür, wer der Vater ist. Also ich kann nichts für meinen Vater. Aber ich kann ein bisschen was für das, dass ich Söhne habe. Da habe ich mal was irgendwann gemacht, ja. Das ist die Grundaussage, wenn es um die Vater-Sohn-Beziehung geht. Jetzt passt auf, jetzt bin ich diesem Wort Hiothesia nachgegangen, wo wir nicht so genau wissen, wie übersetzen wir es. Dieses Wort Sohnsetzung, das hier auftaucht, das taucht 5-mal bei Paulus auf. Und von diesen 5-mal taucht es, wenn ihr eine Lutherbibel vor euch habt, habt ihr es 3-mal auf einer Seite. Und das ist kein Zufall. In Römer 8, Vers 15 redet der Paulus davon, dass wir den Geist der Erstlingsgabe haben. Nee, das ist in 23 und 15 sagt er, wir haben den Geist der Kindschaft. Und da taucht dieses Hiothesia auf. Wir haben den Geist der Sohnsetzung. Und was macht er? Ist euch das schon mal aufgefallen? Der fängt an, Hebräisch zu reden. Da schnappt der Paulus ins Hebräische rüber. Der sagt, Abba. Das ist Römer 8, Vers 15. Also das können wir festhalten, wir haben den Geist der Sohnschaft und der sagt, Abba, lieber Vater. Und dann taucht in Römer 8, Vers 23, für diejenigen, die Bibel da haben, kontrolliert mich, ob ich es richtig sage, da taucht das nochmal auf, dass wir seufzen, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben. Habt ihr das? Und was bedeutet das Seufzen? Wir sehnen uns nach der Hiothesia, nach der Kindschaft. Es ist wichtig, dass ihr das vor euch habt und das seht. Das passt nämlich auch mit unserer christlichen Theologie nicht überein, aber es steht dort so. Und wenn der Paulus dieses Wort A erfindet, es kommt sonst nirgends in der Bibel vor, und wenn ihr das so zack, 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 3-mal hintereinander bringt, dann ist es kein Zufall. Als er sagt, wir haben den Geist der Kindschaft, der schreit aber, wir sehnen uns nach der Kindschaft und dann sagt er, und die Israeliten haben es. Was Paulus hier im Klartext sagt, ist, Israel hat etwas, wonach wir uns sehnen. Ich weiß, die meiste christliche Theologie sagt, besonders im Blick zur Beziehung, im Blick auf die Beziehung zum lebendigen Gott, Israel müsste etwas haben, was wir haben. Ich nehme noch ein Wort raus. Ich sehe, dass die Zeit schon wieder davonläuft. Hier in Bielefeld geht die Zeit schneller als anderswo, gell? Also, das ist schlimm, schlimm, schlimm. Also, was kommt jetzt als Zweites? Die Herrlichkeit. Lass mich das ganz kurz machen. Es geht hier um die Herrlichkeitsgegenwart des lebendigen Gottes. Im Hebräischen, Hebräisch ist eine sehr sparsame Sprache, es ist sehr viel kürzer als Deutsch, aber wenn es um die Herrlichkeit Gottes geht, da explodiert diese Sprache plötzlich und hat unendlich viele Ausdrücke. Also man kann sie zählen, aber es ist wahnsinnig viel. Und die Rabbiner haben, die rabbinische Tradition haben diesen Schwall an Versuchen, das Wesen Gottes, die Herrlichkeitsgegenwart Gottes, die Erscheinungen Gottes irgendwie zu beschreiben, haben die zusammengefasst in ein Wort, das vielleicht manche hier kennen, das ist das Wort Shekhinah. Das kommt von dem Wort Shachan, das heißt wohnen. Das Wort Mishkan kommt daher, das ist die Stiftshütte bei uns übersetzt. Das ist eigentlich die Hütte des Wohnens, wo Gott unter den Menschen wohnt. Und das Wort ist so wichtig, das wird nachher ins Griechische übernommen. Und wenn es heißt, sieh da die Hütte Gottes bei den Menschen in der Offenbarung, dann wird genau dieses Wort verwendet, Shekhinah, das kein biblisches Wort ist. Nur die Griechen konnten kein Schösch sprechen. Deshalb haben sie aus dem Moschee den Mose gemacht und aus Jerusalem und aus dem Schleumele, aus dem Schlomo den Salomo und aus dem Schaul den Saul und aus der Shekhinah die Skene. Da kommt übrigens unser Wort, deutsches Wort Szene her. Ja? Also es geht um diese, versteht ihr, das ist dieses Gewicht, das kommt auf die Stiftshütte in Form von einer Wolke und dann konnten die Priester nicht mehr reingehen. Da hören Worte auf, das beschreiben zu können. Wenn Gott irgendwo reinkommt, da haut es die Menschen um. Als Wolke oder als Feuer oder ganz unterschiedlich. Ja? Ich möchte doch eines erwähnen, und zwar im Buch Hesekiel ist die Shekhinah, die Herrlichkeit, das Gegenwart Gottes. Dort wird oft das Wort Kavod, das kommt von schwer, das ist das Gewicht Gottes. Das ist eine strukturierende Größe und der Hesekiel sagt genau dasselbe wie der Paulus, nämlich dass Gott sich mit seiner Gegenwart an dieses Volk gebunden hat. Und der Hesekiel sieht, dass das Volk Israel nach Babylon geführt wird und er sieht die Herrlichkeit Gottes. Wohin geht die? Die geht aus dem Tempel weg in Richtung Osten, nach Babylon. Und er sieht, dass das Volk Israel zurückkommt aus Babylon. Am Ende vom Hesekiel. Und da kommt die Herrlichkeit Gottes zurück. Also das ist ein gesamtbiblisches Thema, dass Gott sich an dieses Volk gebunden hat. Nochmal, ihr müsst hier, um diese biblische Wahrheit zu verstehen, euch nicht auf die Juden konzentrieren und sagen, wie sind die, was machen die und so weiter. Für die ist es oftmals lästig. Es ist der lebendige Gott, der hier etwas entschieden hat. Der entschieden hat, ich identifiziere mich als der Gott Israels. Wenn jetzt Leute aufschreien und fragen, wo war denn Gott in Auschwitz? Ist die Antwort ganz einfach. Gott war in Auschwitz. Und seht ihr, wenn diese ganzen Aussagen stimmen, dann ist das Schlimme am Dritten Reich nicht, dass wir Deutschen ein Verbrechen an der Menschlichkeit begangen haben, sondern das Schlimme ist, dass wir Deutschen uns vergriffen haben an der Herrlichkeitsgegenwart des lebendigen Gottes. Und das Schlimme ist, dass wir das bis heute vielfach nicht begriffen haben, geschweige denn, dass wir darüber Buße getan haben. Es geht hier nicht darum, einigen Holocaust-Überlebenden zu helfen. Und Leute, das lässt sich auch nicht durch Spenden irgendwie hinbekommen. Das ist etwas zwischen uns und dem lebendigen Gott. Und wenn jetzt immer wieder Christen kommen und sagen, ja, guck doch, wie Deutschland gesegnet ist, wie viel Geld wir haben. Leute, wenn uns Gott zur Rechenschaft zieht dafür, wie wir mit dem Reichtum umgehen, den er uns anvertraut hat, dann kann Geld auch eine Strafe sein. Und dann kann Reichtum eine Strafe sein. Dann kann es tatsächlich so sein, dass die glücklich sind, wie es Jesus sagt, die arm sind. Jetzt nicht deshalb, weil das das absolute Glück wäre, sondern weil mit Besitz immer eine Verantwortung kommt, auch mit geistlichem Besitz, auch mit der Geschichte der Reformation. Mit all diesen Dingen. Das ist das Wort Gottes, wenn wir die Heidenvölker nehmen, wahrscheinlich von keinem Volk so ausgegangen ist, vielleicht abgesehen von den Engländern mit der King James Übersetzung, aber die Lutherbibel war prägend weltweit in vieler Hinsicht. Also zurück zu dem, was der Paulus hier sagt, ist, ihnen gehört die Doxa tou Theou, die Herrlichkeitsgegenwart des lebendigen Gottes. Und wenn wir einmal, jetzt mache ich dasselbe wie vorhin mit dem Wort Hiothesia, ich nehme einmal dieses Wort Doxa, also Herrlichkeit des lebendigen Gottes, und verfolge das durch den Römerbrief. Da ergibt sich ein ganz interessantes Bild. Das erste Mal taucht es auf in Römer 1, Vers 23, da heißt es, ich habe das heute Abend schon mal erwähnt, dass die Menschen die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht haben mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen oder kriechenden Tiere. Also diese Herrlichkeitsgegenwart Gottes war nicht nur dem Volk Israel, sondern auch uns in vieler Hinsicht viel zu heiß, viel zu wenig greifbar. Sagen wir, da wollen wir doch dann lieber unsere Theologie. Die lässt sich drehen und wenden, wie wir sie brauchen. Da kriegen wir alles zusammen, da verstehen wir es, da kann ich es auch gut erklären. Dieser Reflexvorgang, sagt der Apostel Paulus, führt dazu, das nächste Mal, wo dieses Wort Doxa tou Theou, Herrlichkeitsgegenwart des lebendigen Gottes vorkommt, ist in Römer 3, Vers 23, das führt dazu, dass sie alle allzumal Sünder sind. Und Luther hat jetzt übersetzt, sie ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Da hat er schön drumherum übersetzt. Da steht nämlich einfach, sie sind Sünder. Was bedeutet das? Ihnen fehlt die Herrlichkeitsgegenwart Gottes. Seht ihr, so einfach ist das. Das könnt ihr jedem Kind erklären. Also das mit dem Ruhm, den sie haben sollten, ist schwierig zu erklären. Aber dass Gott gegenwärtig ist, und das Sündersein bedeutet, dass man getrennt ist vom lebendigen Gott. Das ist ziemlich leicht zu erklären. Und das ist, was der Paulus in Römer 3, Vers 23 sagt. Und jetzt kommt Römer 5. Da kommt das nächste Mal in Vers 1 und 2 diese Herrlichkeitsgegenwart Gottes vor. Und zwar heißt es da, ich lese mal ab Vers 1, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und jetzt kommt's. Und wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeitsgegenwart des einen wahren lebendigen Gottes. Was ist unser Zustand als Nichtjuden, die wir gerecht geworden sind durch den Glauben, Frieden mit Gott haben in Jesus Christus? Wenn es um die Herrlichkeitsgegenwart Gottes ist, wir rühmen uns der zukünftigen Herrlichkeitsgegenwart Gottes, die Gott geben wird. Wisst ihr, wie weit diese Realität, die der Paulus hier beschreibt, ist von dem, wie sich Christen oftmals in Israel verhalten, wenn sie Juden gegenüber kommen und so tun, als hätten sie Gott in der Tasche? So, ich hab's und du musst annehmen. Der Paulus sagt etwas anderes. Er sagt, wir haben die Hoffnung auf die zukünftige. Und er kommt dann nachher dazu und sagt, und Israel hat's. Und versteht ihr, jetzt kann es sein, dass das jüdische Volk, nein, es ist so, dass es rebelliert, dass es ein verlorener Sohn ist, dass es diesen Gott gern loswerden möchte. Aber Gott lässt sich so leicht nicht abschütteln. Und das ist das Problem des jüdischen Volkes. Aber jetzt kommen die und sehen uns Christen und wir verhalten uns, ich hab's. Und versteht ihr, irgendwo merken die, da passt was nicht. Wenn wir viel demütiger kommen würden und einfach nur an diese Worte uns halten und sagen, wir hoffen auf das, was ihr habt, würde unsere ganze Beziehung ganz anders aussehen. Aber wenn wir kommen und sagen, ich hab's und du brauchst, dann merken die, da ist irgendwas schief. Die wissen das nicht, die können das auch nicht erklären. Aber hier, wenn ihr den Worten von Paulus nachgeht, ist ganz klar. Übrigens, für diejenigen, die jetzt mitgeschrieben haben, aber ihr habt es im, also ich habe die ganzen Bibelstellen in dem Buch drin, ja, wenn ihr dem nachgehen wollt. In Römer 6, Vers 4 kommt die Herrlichkeit, Gegenwart Gottes noch einmal zwischendrin vor. Und zwar heißt es da, dass Christus auferweckt ist von den Toten durch diese Herrlichkeitsgegenwart Gottes. Was da passiert ist in der Auferstehung, ist, dass Gott praktisch sein ganzes Gewicht, seine ganze Macht, seine ganze Majestät, alles, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, den ganzen Schein, das ganze Feuer, die ganze erdrückende Wolke, ja, das hat er alles konzentriert in diesen Leichnam hineingeschossen und dadurch ist er lebendig geworden. Das ist, ihr merkt, ich kann es nicht beschreiben, was da passiert ist. Ich kann nur versuchen, das nachzuerzählen, soweit mir es jetzt gerade so kurz einfällt. Ich möchte euch Mut machen, diesem Text weiter nachzugehen. Und ich möchte euch Mut machen, das tut uns an manchen Stellen weh, wenn uns der Paulus darstellt als die armen Schlucker. Aber es ist Jesus, der später einer der Gemeinden sagt, du meinst, du seist reich und eigentlich bist du bitterarm. Und das ist dein Problem. Und ich glaube, in unserer Beziehung zum jüdischen Volk ist eines ganz, ganz wichtig, dass wir den Mut haben, uns als Christen selbst in dem Spiegel zu sehen, den Gott uns vorhält und ein Ja dazu zu sagen. Und nicht gleich auszuweichen, nicht gleich zu sagen, ich habe ja alles, ich kann ja alles, ich brauche nicht mehr, was soll's. Sondern, dass wir den Mut haben, unsere eigene Armut zu sehen und den Reichtum, den Gott in Israel hineingelegt hat. Und versteht ihr, dadurch entsteht eine ganz andere Beziehung. Jetzt muss ich euch fortschicken. Ihr merkt, das wären alles, also jeder dieser Begriffe, und das gipfelt nachher im Messias. Da ist vom Gottesdienst die Rede. Wenn ihr wissen wollt, wie man Gottesdienst feiern soll, geht nach Israel. Da ist von, was habe ich jetzt von, die Bundesschlüsse. Die ganzen Bundesschlüsse der Bibel, ich habe vielleicht vorhin den einen oder anderen schon mit dem neuen Bund geärgert, ja, die ganzen Bundesschlüsse der Bibel gehören Israel. Nach Aussage der Bibel, nicht nach meiner Aussage. Ich hätte es gerne anders, ich sage es euch offen. Also ein Bund für die Schwaben wäre ganz gut. Ja, wir würden euch dann vielleicht auch mit reinnehmen, aber versteht ihr? Das schwingt irgendwo mit. Ich möchte euch Mut machen, was ich noch übersehen habe, die Gesetzgebung steht bei euch. Ja? Da erfindet der Paulus wieder ein Wort und es geht darum, dass die Toragebung Israel gehört. Und jetzt sagt er, das Gesetz dürfen Dieb halten, wir haben das Evangelium. Wisst ihr, Tora ist die Ausrichtung aufs Ziel hin. Ohne Tora sind wir orientierungslos. Mir sagt ein orthodoxer Jude, ihr habt ja keine Ahnung, was Tora ist. Tora ist nicht ein Zaun, Tora ist nicht eine Unterdrückung, wie ihr denkt. Tora ist die Erlösung vom Fluch der Orientierungslosigkeit. Und der Paulus sagt, dass die Tora der More ist, der Lehrer. Da steht bei Luther Zuchtmeister. Okay, da kommt jetzt auch wieder alles Mögliche rein. Aber was Paulus sagt, ist, die Tora ist derjenige, der uns ausrichtet auf den Messias hin. Wenn ihr ausgerichtet werden wollt auf den Messias, dann müsst ihr zu Israel gehen. Das steckt alles in diesen Dingen drin. Ich möchte jetzt zu einem Schluss kommen, aber wir sehen uns ja morgen nochmal. Da geht es dann aber um andere Themen. Ich wollte euch dort hinten, also die Bücher, die bei mir auf dem Tisch liegen, die kosten was, aber ich habe euch so eine Sache mitgebracht, das ist ein Getränkeuntersetzer. Da steht was ganz geheimnisvoll auf Hebräisch drauf, wenn ihr euch den ganz genau anguckt, könnt ihr draufkommen, was da drauf steht. Und auf der Rückseite, da habt ihr eine Webseite. Und über die Webseite kommt ihr zu unserer Webseite. Über die Webseite kommt ihr übrigens auch zur Webseite der christlichen Freunde Israels in Ostwestfalen-Lippe. Ja? Also solche Getränkeuntersetzer dürft ihr euch nachher mitnehmen, die sind kostenlos. Die sollen was einfach euch weitergeben, um weiter dran zu arbeiten. Für diejenigen, die jetzt heute Abend nur da sind, ich glaube, diese Abende oder dieser morgige Tag und so wird aufgenommen, da gibt es dann eine Möglichkeit. Wir werden hier auf dieser Konferenz nicht zum Schluss kommen. Das kann euch einen Anstoß geben, weiterzuarbeiten. Und das ist mein Anliegen. Ich sage manchmal am Ende von meinen Bibelarbeiten, bitte, bitte glaubt mir nichts. Weil es nicht entscheidend ist, was ich weiß, was ich sehe, was ich euch sagen möchte. Entscheidend ist, was im Wort Gottes drin steht. Entscheidend ist, was der lebendige Gott und sein Messias, ich sage es jetzt so persönlich, dir sagen möchte. Und alles, was wir als Arbeit machen, sei es als christliche Freunde Israels, sei es, was ich mache mit meiner Familie, sei es, was wir gemeinsam machen, soll euch letztlich dazu bringen, Bibel zu studieren. Ich möchte euch da auf unserer Webseite nochmal auf was hinweisen. Also ihr kriegt da auch über den Getränkeuntersetzer. Da könnt ihr gucken, die ganzen biblischen Impulse, die wir im Bibel-TV gemacht haben, sind eigentlich eine Reihe. Und die könnt ihr auf YouTube, die könnt ihr bei uns auf der Webseite angucken. Und mein Traum wäre, dass ihr nach Hause geht. Mir hat vorhin jemand gesagt, du erreichst ja hier nur die Israel-Freunde. Das ist gut. Das ist gut. Wenn jeder von euch nach Hause geht und einen Hauskreis anfängt und das dort weitermacht mit diesem Römerbrief, da könnt ihr auch zu anderen Ergebnissen kommen, als ich es euch gesagt habe. Aber wenn ihr sagt, nein, wir hätten das gern, da gibt es das Buch oder da gibt es die biblischen Impulse auf der Webseite, sind immer so auf 5 bis 10 Minuten runtergehackt. Ja? Könnt ihr euch sowas angucken, könnt die Bibelstelle nochmal aufschlagen, könnt darüber diskutieren. Ihr Lieben, ich glaube, wir gehen mit einer großen Geschwindigkeit dem entgegen, der vor 70 Jahren auf die Landkarte dieser Welt dieses Israel wieder eingeprägt hat. Es gibt viele Länder, es gibt viele Menschen, die wollen dieses Israel abwischen. Das lässt sich nicht mehr abwischen. Es wird nie mehr abgewischt werden. Wir gehen dem entgegen, der die UNO darauf ausrichtet, sich mit Israel zu beschäftigen. Und ich möchte euch einfach bitten, lasst uns miteinander nicht nur Israel-Freunde sein, sondern Bibelleser. Und vielleicht wird uns das dahin bringen, dass wir als bibellesende Israel-Freunde letztendlich auf unseren Knien landen, weil wir entdecken, dass der lebendige Gott durch seinen Messias uns dazu ruft, nicht nur Zuschauer zu sein in der Geschichte, die er macht. Nicht nur neutral und objektiv an der Seite zu stehen, sondern dass er sagt, ich möchte dich gebrauchen, um hier etwas in dieser Geschichte zu tun. Ich möchte es euch ganz konkret und ganz eng sagen. Ich bin überzeugt, nach dem, was ich von der Bibel her sehe, dass Deutschland einem Gericht entgegengeht. Alle Indizien gehen darauf hin. Wenn ihr euch jetzt zurücklehnt und sagt, ja, das haben wir auch gewusst, steht ja irgendwo so in der Bibel, dann ist für mich die Frage, seid ihr Propheten des Islam, bei dem alles vorherbestimmt ist und man nichts machen kann, weil Allah groß ist? Oder seid ihr Propheten im Geist der Bibel? Seid ihr Propheten wie der Abraham? Oh, über den habe ich heute noch gar nicht gesprochen. Als Gott dem gesagt hat, ich mache Sodom und Gomorra eben, da hat er sich nicht pietistisch zurückgelehnt und hat gesagt, ja Herr, dein Wille geschehe. Sie hat angefangen, mit Gott zu diskutieren. Wieder Paulus, wieder Jeremia, wieder Mose und so weiter. Und ich glaube, dass Gott diese Leute sucht, die ihm ins Angesicht widersprechen, die ihn daran erinnern, du bist ein Gott, der barmherzig und gnädig ist. Groß an Güte, überwältigend in seiner Gnade. Und ihn daran erinnern. Und deshalb glaube ich nicht fatalistisch, wenn Gericht auf Deutschland zukommt, dass das unabwendbar ist, weil Deutschland halt so böse ist und so eine schreckliche Kanzlerin hat und jetzt kommt auch noch die AfD und ich weiß nicht, was ihr sonst noch für Schreckgespenster habt, dass ihr euch alle nach der Greta wenden müsst und hofft, dass dies Klima wandelt oder so. Ich weiß nicht, versteht ihr, das ist alles zutiefst religiös, was hier vorgeht, auch die Diskussionen. Nur an den einen wenden wir uns nicht, der hier wirklich etwas wenden kann. Und ich möchte euch anflehen, wenn diese Texte, wenn diese Konferenzen, wenn diese, das alles einen Sinn macht, dann seid ihr nicht nur Zuschauer, nicht nur Zuhörer, sondern seid ihr gefragt als jemand, der etwas zu tun hat. Und Vater, ich möchte dir das jetzt alles hinlegen am Ende dieses Abends. Ich möchte dich bitten, aus tiefstem Herzen, dass du in unsere Herzen hineinredest, dass du uns veränderst. Und wenn du unsere Arme nicht verschränkt sehen möchtest als Zuschauer, sondern ausgestreckt als deine Kinder zu dir, dann nimm meine Hände. Wenn du mich nicht stehen sehen möchtest, sondern auf den Knien, dann wirf mich auf die Knie. Aber Vater, erbarm dich über diese Welt, erbarm dich über unser Land, erbarm dich über deine Gemeinde. Um deines heiligen Namens willen. Amen.